bei der gesamten Diskussion um den 8. Mai, es ist nicht ganz klar, wie weit der in der Bevölkerung in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, in den Besatzungsjahren, präsent war. Denn der 8. Mai, und das muss man immer vor Augen haben, steht eben mit einem Datum in Konkurrenz, das variiert. Und zwar mit dem Tag, an dem in einer bestimmten Region der Krieg vor Ort geendet hat.
Diese Folge von Geschichte Europas erscheint im Vorlauf des 8. Mai, dem Jahrestag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem damit einhergehenden Kriegsende in Europa. Mit Tobias Hirschmüller schauen wir uns heute an, mit welchen Begriffen dieser Tag belegt wurde und wie diese diskutiert und über den Wandel der Zeiten und Systeme in Deutschland unterschiedlich bewertet wurden. War der 8. Mai ein Tag der Befreiung, wie nicht nur Weizsäcker in seiner berühmten Rede 1985 sagte, war der 8. Mai eine Kapitulation, eine Niederlage oder ist der 8. Mai überhaupt ein sinnvoller Bezugspunkt, wenn große Teile Deutschlands im Mai 1945 bereits befreit worden waren? Und was sagen diese Diskussionen und die verwendeten Wörter über unsere heutige Gesellschaft und ihren Blick auf die Geschichte aus? Das alles und noch einiges mehr findet ihr in diesem Gespräch. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und dabei gibt es auch einmal eine Folge zur Ereignisgeschichte des Kriegsendes 1945 und eine Podiumsdiskussion von der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, auf der im letzten Jahr auch die Bedeutung des 8. Mai diskutiert wurde. Meine Einstiegsfrage an Tobias Hirschmüller war gewesen, ob er uns einen Überblick über die Begriffe geben könne, die mit dem 8. Mai verbunden waren und sind. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem März 2026.
Ja, der 8. Mai 1945 ist schon mit vielen Begriffen bezeichnet worden. Manche nennen ihn eine Stunde Null, manche nennen ihn den demokratischen Neubeginn oder überhaupt den demokratischen Anfang. Manche nennen ihn eine schwere Niederlage, andere sagen, es war der Tag einer Befreiung. All diese Begriffe kommen in unterschiedlichen Spektren des politischen Systems vor, werden aber dabei auch gleichzeitig sehr unterschiedlich mit sehr unterschiedlichen Intentionen verwendet. Der Begriff Niederlage kann bei manchen politischen Kräften im Extremismus mit Bedauern verwendet werden, er kann aber auch gleichzeitig als gutes Ergebnis gesehen werden, dass eben der Nationalsozialismus eine Niederlage erlitten hat. Der Begriff Befreiung wird von manchen Kräften als gleichbedeutend mit einer Niederlage gesehen. Andere hingegen sagen, hey, es war gar keine Befreiung im eigentlichen Sinn, weil der Nationalsozialismus weiterging. Es ist also ein Wirrwarr an Begriffen, das dort rumliegt und das auch viel Diskussionsstoff immer wieder gesorgt hat in der deutschen Geschichte. Mein Anliegen wäre es jetzt, hey, ich möchte jetzt mal diese Entwicklung des 8. Mai in der längeren Perspektive verorten und auch mit mancher überkommenen Vorstellung über die Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland beseitigen.
Genau, wir sind nämlich wieder auf einer Metaebene unterwegs. Wir sprechen darüber, wie über etwas gesprochen wird. Und dieser 8., 9. Mai hat ja dann eben es an sich, dass er jedes Jahr wiederkommt. Man hat jedes Jahr einen Jahrestag und alle 5 bis 10 Jahre einen runden Jahrestag und sowas. Ist ja immer ein Anlass, darüber zu sprechen, darüber nachzudenken. Wir gehen mal ganz an den Anfang der Bundesrepublik Deutschland und der DDR hin und die Abstimmung über das Grundgesetz, dass es in Kraft treten soll, die findet nicht zufällig auch am 8. Mai statt. Warum hat Adenauer das so eingestellt?
Die Abstimmung über das Grundgesetz am 8. Mai sollte aus Sicht der Generation der Politiker, die in der Nachkriegszeit jetzt wieder aktiv worden sind, ich würde sie nicht nur als Nachkriegspolitiker bezeichnen, weil Adenauer hatte ja schon politische Gestaltung seit dem Kaiserreich, sollte jetzt diesen Tag anders besetzen als mit einer Kapitulation. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, bei der gesamten Diskussion um den 8. Mai, es ist nicht ganz klar, wie weit der in der Bevölkerung in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, in den Besatzungsjahren, präsent war. Denn der 8. Mai, und das muss man immer vor Augen haben, steht eben mit einem Datum in Konkurrenz, das variiert. Und zwar mit dem Tag, an dem in einer bestimmten Region der Krieg vor Ort geendet hat. Wir haben also einmal das, was richtig gesagt worden ist, eine Erinnerung auf der bundespolitischen bzw. auf der Besatzungszone, eine Erinnerung. Aber wir haben eine wesentlich stärkere Erinnerung auf der regionalen Ebene, nur nicht unbedingt fokussiert auf den 8. Mai. Denn dann muss man sich nochmal die letzten knapp 10 Monate des Zweiten Weltkriegs vor Augen führen. Im Oktober 1944 erreichen die Westmächte, also die alliierten Expeditionstruppen, wie das richtig heißt, erreichen quasi Reichsgebiet. Aachen ist die erste deutsche Großstadt, die dann im Oktober fällt. Und bis die Kapitulation dauert, am Mai rücken die Alliierten, die Westalliierten ja Stück für Stück vor, sind dann am 8. Mai schon über Bayern hinausgestoßen, stehen in Österreich, stehen in Böhmen, stehen in Thüringen. Und es ist selbst für das Hinterland, selbst für ländliche Gebiete, wird der Krieg, wenn man auch vom Luftkrieg bis zu dem Zeitpunkt weitgehend verschont geworden ist, wird das Erleben des Krieges in dieser Schlussphase des Krieges präsent, wie es die ganzen 5 Jahre zuvor nicht war. Man hat also einen unmittelbaren Tag, wo die westalliierten Truppen jedes einzelne Gebiet erreichen. Und das kann eben in Westdeutschland schon Ende 1944 sein. Da hat man also für diese Gebiete schon Ende 1945 den ersten Jahrestag des Kriegsendes in der Region. In anderen Gebieten, in Bayern zum Beispiel, ist das meiste erst im April 1945 erreicht worden. Und dieses Erleben, dass dann die Alliierten kommen, die Angst vor dem Einmarsch und auch die Erfahrung, was wird passieren, wenn die kommen, beziehungsweise finden ja dann auch nochmal in den letzten Stunden, selbst in kleineren Gebieten, nochmal heftige Kampfhandlungen statt. Eine gesamte Front existiert nicht mehr, aber es gibt immer wieder Scharmützel, wo nichts mehr wirklich entschieden wird, die aber zu hohen Verlusten führen. Und diese Ereignisse prägen sich zunächst stärker in den Kontext ein. Dem ergänzend, für mich beispielhaft, ist Dachau. In Dachau gedenkt man auch Ende April 1945 dem Tag des Kriegsendes. Und es gibt in Dachau tatsächlich schon unmittelbar nach dem Krieg, in den Jahren 46, 47, 48, Gedenkfeiern für die Befreiung des Konzentrationslagers. Aber die Gesellschaft ist damals auf der regionalen Ebene noch nicht so weit, das regionale Kriegsende, die Befreiung der Konzentrationslagers, gemeinsam zu feiern. Es finden separate Veranstaltungen statt. Es dauert, bis man sich überhaupt zusammenfindet. Der 8. Mai selber ist dann in der Region in der Nachkriegszeit gar nicht mehr so relevant, weil der 8. Mai für die meisten Deutschen hat sich am 8. Mai 1945 nicht mehr wirklich was geändert, weil die Besatzungsmacht schon längst im Aufbau war. Es gibt in der Zeit einzelne Demonstrationen in Großstädten. Das ist dann gerade in der zweiten Hälfte oder der 50er Jahre, also als dann die Bundeswehr gegründet wird und es wieder um Wehrpflicht und so weiter ging. Da finden am 8. Mai Kundgebungen statt, Protestveranstaltungen. Aber für die Region zählt meistens in erster Linie das Datum, wo eine bestimmte Ort, sei es ein Dorf, sei es eine Stadt, sei es eine Region, wo der Krieg für diesen Punkt an dem Tag geendet hat.
Das heißt, allein schon diese Festlegung des 8. Mai als Tag der Befreiung passt schon überhaupt gar nicht in die Lebensrealität der allermeisten damals lebenden Deutschen rein.
Richtig. Und die Frage, wie die meisten Deutschen dann das empfunden haben, ist relativ schwierig zu erklären. Es gibt ein für mich bezeichnendes Zitat von Theodor Heuss, der nach dem Krieg mal gesagt hat, der Vorteil war von der Befreiung, dass auch die Deutschen endlich wieder anders miteinander umgegangen sind. Theodor Heuss hat diesen Begriff ständig verwendet, nicht erst Richard von Weizsäcker. Und in der Region kann ich sogar nachweisen, dass schon Gedenkfeiern einen Monat nach der Befreiung, also wo sich nur nach einem Monat das Ende in der Region jährt, wo man zurückblickt und eingesetzte Lokalpolitiker beginnen damit zu sagen, hey, jetzt ist der Blick nach vorne, dass das, was jetzt geschehen ist, uns nicht geschadet hat. Also, dass die NS-Herrschaft keine gute Zeit war. Es herrscht in der Populärkultur oft die Meinung vor, dass alle Deutschen irgendwie eine Niederlage bedauert hätten und man ihnen erst irgendwann Jahrzehnte später erklären hätten müssen, dass das eine Freiheit war. Wie gesagt, Umfragen sind schwierig. Für die meisten Leute war in dem Moment einfach im Zentrum, der Krieg ist vorbei, es ist keine Sorge mehr um die Angehörigen, es bestehen keine Luftangriffe. Die Vorstellung, es ist vorbei, man wird auch vom Regime nicht mehr verfolgt. Das hängt damit zusammen, dass das Regime gerade in der Endphase seiner Existenz ja sich ganz stark gegen die eigene Bevölkerung gerichtet hat. Kann man natürlich vorwerfen und sagen, ja, die Deutschen waren um sich selber froh. Der Vorwurf ist nicht unbegründet, aber die meisten haben auf jeden Fall jetzt nicht mehr darum getrauert, dass das so ausgegangen ist. Jetzt zur Diskussion, ist es eine Befreiung? Und auch da hat Theodor Heuss einen für mich bezeichnenden Satz gesagt, der eigentlich für mich immer noch Gültigkeit hat, wo er diese Widersprüchlichkeit des 8. Mai angesprochen hat. Und der passt für mich, und zwar, wir wurden vernichtet und befreit zugleich. Er sagt aber auch, dass das, was wir vernichtet worden sind, das haben wir verdient. Was heißt das quasi? Der 8. Mai 1945 ist definitiv auch ein Symbol einer deutschen Niederlage. Es ist eine Niederlage dessen, was Nationalsozialisten vorgehabt hatten. Gut, der Krieg war natürlich schon längst verloren, aber dann hatte man es quasi verbrieft, dass die Vorherrschaft einer sogenannten arischen Rasse über Europa nicht stattfindet. Diese Ideologie hat definitiv eine Niederlage erlitten. Die Leute, die diese nicht erlitten haben, haben eine Befreiung erfahren. Und das ist eine Widersprüchlichkeit, die man oft leider Gottes vergisst, und ich kann nur den von mir geschätzten Peter Hörres zitieren, dass man sich mit der nachträglichen Erklärung allein auf die Seite der Siegermächte auch ein bisschen von der Schuld in gewisser Weise reinwascht, denn man entproblematisiert, ja, man entkontextualisiert. Ich meine, befreit ist Frankreich worden, befreit sind die Niederländer, befreit sind auch die Italiener vom Faschismus geworden. Aber wenn man jetzt als Deutscher sagt, wir sind befreit worden, dann sagt man ja auf der Seite der Sieger, wir sind gleich mit denen befreit worden. Und da sage ich, stopp, hey, das kann so nicht stehen bleiben.
Das ist ja dann auch eng zusammenhängend mit der Frage, inwiefern man sich dann nach 45, 49 mit dem Deutschland davor identifiziert hat. Ist jetzt die Frage, macht man so eine lange Linie auf und wurde dann das Deutschland, an dem man dann vielleicht ja auch immer noch patriotisch bis nationalistisch hängt, besiegt? Oder wurde man von einem Deutschland, das man nicht mehr sein will oder auch vielleicht nie sein wollte, befreit? Das ist ja dann diese ganz harte Paradoxie, dieser ganz harte Kontrast, den ja auch Heuss in seiner Rede ja hervorgehoben hat.
Das ist richtig. Da möchte ich auch auf die Rede von Adenauer 1955 zum Kriegsende verweisen. Und der hat gesagt, ich zitiere, die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, deren Zusammenbruch am 8. Mai 1945 ungezählte Menschen in der Welt und in Deutschland von einem Alpdruck befreit hat, hatte ein unvorstellbares Trümmerfeld zurückgelassen. Deutschland hatte das Vertrauen der Welt verloren. In der Nachkriegszeit hat man ambivalent einerseits sehr wohl den Bruch damit vollzogen, was vor 1945 als Deutschland, als Weltmacht Geltung oder auch die Weimarer Republik wäre ja oft gern noch mehr gewesen, als man militärisch hätte sein können. Und mit diesen überkommenen Forschungen Deutschland als Macht, als Großmacht in der Mitte Europas, mit denen hat man gebrochen und dafür hat man auch den 8. Mai als Mahnung genommen. Gleichzeitig hat man bei Jahrestagen 1955 oder 1960 es auch zum Anlass genommen, dass der neue Weg, ein demokratisches Deutschland, das auch seinen Bürgern Freiheit und Wohlstand bietet, dass man diesen Weg mittlerweile schon Jahre erfolgreich beschritten hat, das hat man den 8. Mai als Anlass genutzt, darauf zu verweisen. Das heißt, der 8. Mai war auch immer ein Tag des Rückblickes, was seitdem geleistet worden ist. Das heißt nicht, dass man sich der Verantwortung komplett entziehen wollte. Es gibt auch ein Zitat von Theodor Heuss, der gesagt hat, dass wir in unserem Identitätsdiskurs den Nationalsozialismus und den Hitler, den kriegen wir nie wieder weg. Weil man uns Deutsche jetzt für immer und für alle Zeiten im Endeffekt daran messen wird, wie wir uns dazu positionieren. Wir brauchen also eine neue Form der Erinnerungskultur. Das war dann auch, was Heuss gesagt hat, um Gottes Willen, den Nationalfeiertag machen wir doch jetzt nicht mehr am 18. Januar 1871. Der 18. Januar 1871, der Reichsgründungstag, der hat uns heute nichts mehr zu sagen. Man braucht einfach neue Strukturen. Auch bezeichnend dann ist die Rede von Heinrich Lübke. Lübke ist oft wird oft etwas kritisch gesehen als eher unbeholfener Präsident. Dem möchte ich auch entgegenreden, dass er 1965 eine große Gedenkfeier in Bergen-Belsen veranstaltet hat, wo er auch über die letzten 20 Jahre zurückgeblickt hat, auch die Orte wie Theresienstadt, Auschwitz, Mauthausen und Dachau erwähnt hat und gesagt hat, dass es ein unverzeihliches Verbrechen war, heraufzubeschwören, was Deutsche im eigenen Land und Ausländern auf deutschem Boden angetan haben. Er sagt aber auch, 20 Jahre danach ist der Schleier zerrissen worden. Das ist etwas, was man immer wieder betonen muss, die Ambivalenz, dass man sagt, ja, wir haben Schreckliches begangen, aber, und das war der 8. Mai ein Anlass zu zeigen, wir haben jetzt geschafft, seitdem auch etwas Neues aufzubauen. Interessanterweise auch Willy Brandt hat im selben Jahr 1965 eine Rede gehalten, damals noch als regierender Bürgermeister in Berlin, wo er gesagt hat, auch ein Brandt hat gesagt, okay, aber 20 Jahre sind jetzt genug, um sich damit auseinanderzusetzen. Manche behaupten ja, das hat er vielleicht nur so gesagt, weil seine Ostpolitik hat doch eine ganz andere Note gesprochen. Und da muss ich sagen, nein, für Brandt war das in Einklang zu bringen und auch begründet in Einklang zu bringen, weil er gesagt hat, wenn wir nach vorne blicken wollen, wenn wir sagen wollen, okay, wir haben das aufgearbeitet, dann müssen wir uns auch genauso, wie wir uns im Westen verständigt haben, mit den östlichen Nachbarn beschäftigen. Was ich interessant finde, als Brandt dann plötzlich den 8. Mai kommuniziert hat, da war in den Reihen der oppositionellen CDU Anfang der 70er Jahre, da wurde dann plötzlich von einzelnen Hinterbänklern geäußert, dass man sowas nicht gedenken muss. Das ist das einzige Mal, wo ich nahezu revisionistische Töne gehört habe, weil die CDU der 50er, 60er Jahre, sich dem 8. Mai zu stellen, eigentlich weiter war. Und grundsätzlich das Jahr 1965, weil das Begriff Nationalstolz angesprochen worden ist, ja, das schwingt tatsächlich ein bisschen mit. 1965 nutzt man schon ein bisschen den 20. Jahrestag, auch da zu zeigen, Mensch, wir Deutschen, wie waren wir da am Boden und wir sind Hund, wir haben es doch wieder geschafft, wie wir jetzt wieder dastehen. Da schwingt schon ein bisschen auch Selbstlob mit, das kann man nicht bestreiten. Aber gleichzeitig wird auch, ich habe mir die Presse in verschiedenen Regionen angeschaut, neben diesem Nationalbewusstsein wird auch 1965 wie nie zuvor auf die NS-Verbrechen hingewiesen, auf Dachau. Also Dachau wurde zunächst im KZ nur in der Region gedacht und 1965 stelle ich fest, dass in verschiedenen regionalen Zeitungen dann auch erinnert worden ist, ach, heute vor 20 Jahren ist auch ein Konzentrationslager befreit worden. Also die NS-Verbrechen rücken dann auch mehr ins kollektive Gedächtnis. Die waren in den 50er Jahren vorhanden, aber schwächer vorhanden. Es wird das oft als Vorwurf gesehen, dass die Deutschen sich nur selber leid getan haben und das ganz verdrängt haben. Der Vorwurf ist auch wiederum nicht ganz verkehrt, aber ich bitte anzufügen, dass in dieser extremen Situation man sich tatsächlich erstmal mit sich selbst beschäftigen musste, sich selber wieder festigen musste und das eine langsame Entwicklung war. Und diese langsame Entwicklung letzten Endes auch hin zu einem demokratischen Bewusstsein, sie hat ja funktioniert.
Das spielt ja auch alles so ein bisschen in zumindest das von mir wahrgenommene Problem rein, dass die westdeutsche Demokratie, die Bundesrepublik Deutschland, es auch schwierig hatte, einen positiven Nationalfeiertag, einen Jahrestag zu finden. Ich finde es ja auch immer kurios, dass man den 17. Juni hatte und gefeiert hat, dass in einem anderen Land oder anderen Teil des Landes, je nach eigener Einstellung, ein Aufstand stattgefunden hatte. Und auch der 23. Mai war irgendwie, obwohl er ja der Geburtstag des Staates ist, kein wirklicher Feiertag. Und der 8. Mai hat auch nicht funktioniert, eben aus dieser Ambivalenz heraus. Also ich hatte zumindest in dieser Vorbereitung, die wir gemacht haben, das Gefühl, dass man so in den 60er, 70er, 80ern bis zu der Weizsäcker-Rede, wo wir noch drüber sprechen werden, diesen Tag auch nicht so wirklich hervorheben wollte und auch nicht so wirklich Lust drauf hatte, den groß zu thematisieren.
Thematisieren würde ich sagen, das hat man ihn schon, aber nicht in der Form, wie wir das in der Intensität, wie wir das heute tun. Der 17. Juni, das ist richtig, ist aus unserer heutigen Sicht fast etwas bizarr, aber aus der damaligen Sicht verständlich, eine Entscheidung. Und zwar, man hat gesagt, hey, da waren die Ostdeutschen, die haben da oft waren auf der Straße, beziehungsweise für manche waren das auch damals erst einmal die Mitteldeutschen, ja, wenn man, je nachdem, in welchen Grenzen man gedacht hat. Und da war das deutsche Volk gemeinsam gegen den Kommunismus und auch gemeinsam mit verbunden, die Sehnsucht nach der Einheit zu äußern. Das ist auch was man am 8. Mai immer wieder gebracht hat, dass man die deutsche Teilung bedauert hat. Also je länger der Krieg zurücklag, desto mehr hat man den 8. Mai auch genutzt, um darauf hinzuverweisen, man habe doch als Deutsche jetzt Buße getan, man müsse eine Einheit wieder herbeiführen. Der Verzicht auf große Nationalfeiertage, das ist richtig, dass auch da wieder ein Beispiel von Heuss, der dann bei der Eröffnung des Parlamentarischen Rates und so gesprochen hat. Und man erinnert halt in Bonn, wo der Rat getagt hat, da erinnert man dann halt eben, dass hier mal Beethoven war zum Beispiel. Oder auch irgendwie einmal zitiert Goethe und so weiter. Man versucht, an eine Tradition der deutschen Geistesgeschichte anzuknüpfen. Wobei ich hier ergänzend sagen muss, es gab damals Politiker, die eine sogenannte Misere-Theorie vertreten haben, sprich die gesamte deutsche Geschichte sei durch Fehlentwicklungen, durch einen sogenannten Sonderweg auf Hitler hinausgelaufen. Und da gab es eben Leute wie Heuss oder Adenauer, die gesagt haben, nein, die versucht haben, halt mit ihren Worten zu belegen, dass der Nationalsozialismus dem deutschen Wesen fremd gewesen sei, dass das etwas Undeutsches gewesen sei. Man hat man denen vorgeworfen, die haben den Nationalsozialismus als Betriebsunfall der deutschen Geschichte kommuniziert. Das ist auch richtig, der Vorwurf, nur das heißt nicht, dass sie nicht Angst hatten, dass so ein Betriebsunfall jederzeit wieder passieren konnte. Und Heuss, der in lange Zeit, schon seit dem Kaiser, in der Weimarer Republik, immer gesagt hat, hört's mal auf, diesen Bismarck und den Friedrich den Großen zu verehren, die haben uns doch nichts mehr zu sagen, das ist ein Personenkult, der ist ungut für die deutsche Gesellschaft. Als man dann nach 45 in der Wissenschaft oder in der Politik es adaptiert hat, dass der Bismarck ein Vorläufer von Hitler ist, hat Heuss für seine Worte relativ deutlich in einer Rede mal seine eigenen Parteileute als Zitat Esel und Rindviecher tituliert, wenn sie wirklich jetzt glauben, dass Bismarck ein Vorläufer von Hitler war. Also jetzt wurde er zum Verteidiger. Es ist richtig, dass man versucht hat, von diesen ganzen Begriffen sich neu zu positionieren. Ein Beispiel ist dann das Jahr 1966. 1966 ist der 100. Jahrestag des sogenannten Deutschen Krieges. Und das ist eine extrem interessante Diskussion in Gesellschaft und Politik, wo man versucht hat, einerseits zu sagen, ja, wir haben wieder eine deutsche Frage wie im 19. Jahrhundert, aber wir leben jetzt in einer komplett anderen Zeit. Die Vergangenheit hat uns da nichts mehr zu sagen.
Bevor wir jetzt auf die ganz berühmte Rede von Weizsäcker 1985 schauen, gehen wir mal gerade auf die andere Seite der deutsch-deutschen Grenze. Auch der 8. Mai war für die DDR das Kriegsende mit der gleichen Einschränkung wie eben, dass je nachdem, wie weit östlich ein Gebiet lag, es natürlich schon früher von der Roten Armee befreit oder erobert wurde. Auch da sind wir wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Probleme, die bei dieser Kriegsphase eingetreten sind, in einer begrifflichen Schwierigkeit. Was war der 8. Mai für die DDR?
In der DDR wurde darauf verwiesen, dass man eben als Lehre aus diesem Krieg gezogen hätte, dass in der DDR, wo die fortschrittlichen Deutschen leben, wo immer schon die fortschrittlichen Deutschen gelebt hätten, da wurden bizarre historische Vergleiche gesetzt bis zu den napoleonischen Kriegen, die Preußen, die schon 1812 zuerst zu Russland übergeschwungen seien und jetzt quasi der 8. Mai ein Symbol ist, dass wieder die fortschrittlichen Deutschen auf der Seite der Sowjetunion stehen, dass es eine sozialistische Verbundenheit ist, gemeinsam gegen den Hitlerfaschismus gekämpft zu haben. Es war aber gleichzeitig halt schwieriger, daran zu erinnern, da die Sowjetunion nach dem Krieg eben Gebiete, wie richtig angesprochen, aus ihrer Besatzungszone ausgegliedert hat, die deutschen Ostgebiete, und damit auch eine Vertreibung begonnen hat. Das war ein Thema, man nannte die gar nicht Vertriebene, man nannte die Umsiedler. Das schwingt ja da mit, dass das auch ein Ergebnis war. Das musste dann eben ausgeblendet werden. Und man hat in dieser Linie einfach nur die gemeinsame sozialistische Verbundenheit der angeblich fortschrittlichen Deutschen in der DDR mit den anderen Ländern hervorgehoben. Das war aber in der Gesamterinnerung der DDR, war das gar nicht mal so ein zentraler Tag, wie jetzt tatsächlich, wenn man Stalins Geburtstag feiert oder auch der sozialistischen Oktoberrevolution. Also tatsächlich wollten die Sowjetmächte gar nicht mal so sehr die DDR damit belasten. Es gab zwar einzelne Momente, wo das Ganze auch als Feiertag begangen worden ist, aber in der gesamten Erinnerungskultur, das ist etwas Bizarres, in der Erinnerungskultur spielten nationalgeschichtliche Ereignisse, wie gerade eben der Bündniswechsel von 1812 oder auch, dass Bismarck angeblich immer so einen guten Draht zu Russland gehabt hätte. Da waren tatsächlich solche Sachen wichtiger, was man auch daran sieht an der Propaganda, die man am Völkerschlachtdenkmal begonnen hat oder so Postkarten, die DDR, unser Vaterland, da man in der DDR nationale Begriffe hochgehalten hat. Deswegen war der 8. Mai weniger relevant, weil es war eher ein gemeinsames Verbundensein. Ich meine, das macht man natürlich im Westen auch, dass der 8. Mai ein Tag ist. Erhard hat das gesagt, am 8. Mai hat er 1965 dann als Bundeskanzler dem Westen gedankt, dass man Deutschland in den Westen aufgenommen hat. Das ist natürlich eine Parallele, ja. Nur in der DDR natürlich unter diktatorischen Vorzeichen. Die Sowjetunion hat zwar jeden 8. Mai riesige Paraden gemacht, machen sie ja heute, da war aber die DDR in der Gesamterinnerungskultur der Sowjetunion eher marginal. Und es ist insofern Rezeption dessen Ganzen im Westen. Ich habe einen wunderschönen Artikel in konservativen Blättern, als Willy Brandt 1970 dann den Moskauer Vertrag unterschreibt und quasi es beginnt die Aussöhnung mit den Oststaaten und die Sowjetunion trotzdem noch den 8. 9. Mai hochhält, nutzen das viele Zeitungen, konservative Zeitungen, um gegen Brandt zu schießen, so nach dem Motto, ja, das sieht man mal, das bringt alles nichts, jetzt verhöhnen uns die Russen erst noch mehr.
Für die Rezeption des 8. Mai, für die Erinnerung und für die Diskussion um den 8. Mai wird immer ganz zentral genannt die Rede, die der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker 8. Mai 1985, also zum 40. Jahrestag des Kriegsendes im Bundestag gehalten hat. Da wird immer ganz viel davon gesprochen, dass das so ein Wendepunkt war, dass das so eine neue Ära in der Rezeption des 8. Mai eingeläutet hat. Du allerdings, wenn ich das richtig verstehe, siehst das etwas anders. Von daher kannst du kurz erklären, was hat Weizsäcker da gesagt und warum bist du mit der häufig verbreiteten Interpretation nicht so ganz einverstanden?
Da muss man einen kurzen Schritt zurückgehen, dass die Situation 1985 erinnerungspolitisch stark aufgeladen war. Es gab einen Besuch von Ronald Reagan in Deutschland. Ronald Reagan, der ohnehin und politischen Kreisen eher links der Mitte nicht besonders populär war. Wir hatten mit Helmut Kohl seit ein paar Jahren auch wieder einen CDU-Kanzler. Und der Besuch wurde genutzt, um einen Soldatenfriedhof in Bitburg zu besuchen. Und das hat eine massive Diskussion ausgelöst, da auf diesem Friedhof auch SS-Angehörige, ich glaube der Waffen-SS, bestattet waren. Und es gab viele Diskussionen, ob dieser Besuch stattfinden sollte. Und er hat stattgefunden. Und das hat 1985, ging das durch die Presse, es ging durch die westdeutsche Gesellschaft, es gab sehr viele Leserbriefe in einer Weise, wie das vielleicht auch für die damaligen Politiker nicht erwartbar war, dass das tatsächlich noch einmal so solche Wellen schlägt. Und vor diesem aufgeladenen Kontext hat Weizsäcker eben eine Rede gehalten. Und in dieser Rede bezeichnet er den 8. Mai eben berühmt als Tag der Befreiung. Und viele Leute beziehen sich nun auf die Weizsäcker-Rede und auf regionaler Ebene und auch auf bundespolitischer Ebene werden dann Reden gehalten, als ob es vorher niemals auch zur Diskussion gestanden sei, dass es eine Befreiung gewesen wäre. Ich habe eben erwähnt, dass es für Heuss und Adenauer definitiv klar war, dass das eine Befreiung war, dass das ein Beginn war, ein wieder zu einem zivilisierten Zusammenleben der Deutschen untereinander und in den Völkern zu kommen. Und das ist erstmal was ich ganz stark relativiere. Auch noch kurzer Verweis von einer der Vorgänger von Weizsäcker, Gustav Heinemann, hat gesagt, wir können dem 8. Mai gedenken, weil dadurch Freiheit aufgebaut werden konnte. Das ist wesentlich richtiger. Weizsäcker hat versucht, vor diesem Hintergrund der Diskussion in Bitburg jetzt eine Rede zu halten, die, wenn ich es böse sagen würde, fast ein bisschen reaktionär war, indem er jetzt von einer genuinen Befreiung der Deutschen gesprochen hat. Und damit das eigentlich gleichgesetzt hat mit anderen Ländern, mit den Franzosen und sonst was. Und das wirft dann die damit kommuniziert er die Vorstellung, es sei der Nationalsozialismus etwas gewesen, was den Deutschen übergestülpt worden wäre. Der Nationalsozialismus ist den Franzosen als die Wehrmacht, als Besatzung, ist denen übergestülpt worden, ist in den Niederlanden übergestülpt worden, ist in Skandinavien übergestülpt worden. Aber es ist in Deutschland aus den Deutschen herausgekommen. Adenauer hat noch gesagt, wenn wir den Nationalsozialismus aufarbeiten, müssen wir uns dem stellen, dass es nicht nur die Parteibonzen gab, die gab es auch, aber es gab die willfährigen Helfer auch auf den untersten Ebenen. Und der Weizsäcker stellt sich nun hin und sagt wir sind alle befreit worden, nach dem Motto, es ist alles klasse, wir sind da befreit worden, wir müssen uns gar nicht aufregen. Und damit erklärt er, und das tun viele heute, erklärt man sich eigentlich mental auf die Seite der Sieger. Und das ist, was ich vorwirf. Das sind die zwei Punkte, die ich da vorwirf. Erstens mal, diese Rede ist nicht so der Einschnitt, wie man ihn heute kommuniziert. Und zweitens ist es vielleicht sogar ein Stück weit ein Rückschritt, eine Relativierung in dem ganzen Kontext.
Kannst du diese Relativierung noch genauer erklären? Was genau ist daran relativierend?
Weil nicht erwähnt worden ist, was Deutschland vorgehabt hat und dass da ist ein Nationalsozialismus und dass viele Deutsche sich an die Nase fassen müssen, da mitgemacht zu haben und dass sie ihn von alleine nicht beseitigt hätten, sondern dass er erst durch eine militärische Befreiung von außen gekommen ist. Und durch die Tatsache, dass er von einer Befreiung spricht, vergisst er diesen Kontext oder lässt ihn weg, damit nicht kein falscher Eindruck entsteht. Ich möchte um Gottes Willen Weizsäcker keine Relativierung des Nationalsozialismus vorwerfen, damit keine Missverständnisse entstehen. Aber in dem Moment hat er eigentlich eine sehr geschichtspolitisch und eigentlich ein bisschen eine geschichtsselektive Rede gehalten. Ich kann auch ein Stück weit mir vorstellen, warum diese Rede später so verklärt worden ist. Wenn man sich nämlich anschaut, 5 Jahre später, in der Wendezeit, 5 Jahre später, haben wir eine komplett andere Welt. 1990, Verhandlungen 2+4. Der Ostblock ist ja faktisch schon zusammengebrochen. Und wenn man sich da anschaut, was hat man denn in diesen Wendejahren an den 8. Mai 45 erinnert, das war dann der 45. Jahrestag, da ist das extrem gering. Wenn man sich die Äußerungen der Politiker auf verschiedenen Ebenen anschaut, man findet so wenig wie selten, weil das eine Umbruchsphase war. Hingegen nochmal 5 Jahre später, 1995, ist der 50. Jahrestag des Kriegsendes. Das ist erstmal ein volleres Jubiläum, als der 40. Jahrestag und der 45. Jahrestag war. 1995 hatte man also ein Halbjahrhundertjubiläum. Man hatte jetzt ein wiedervereinigtes Deutschland. Die europäische Integration war weit vorangeschritten, aber noch nicht so weit wie heute. Und dann war es das Ziel der Politik, parteiübergreifend, am 8. Mai 1945 der Welt zu zeigen, dass Deutschland sich seiner Vergangenheit stellt und auch seine Vergangenheit aufarbeitet. So intensiv ist das Ganze nie mehr davor und danach begangen worden wie an diesem Tag. Es gab auch Vorgaben von Schulen, dass die Schüler herausfinden sollten, was am Kriegsende in ihrer eigenen Region passiert ist. Das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass die Regionalgeschichtsschreibung, man hat sie versucht anzuschieben. Die Regionalgeschichtsschreibung zum Kriegsende, zum 8. Mai, ist allerdings bis heute nicht das, was ich mir darunter vorstelle, weil im Endeffekt lässt man Zeitzeugen zu Wort kommen. Es gab damals in sehr vielen heimatgeschichtlichen Zeitschriften Äußerungen, die man einfach nur abgedruckt hat, aber man hat diese Äußerungen nicht kritisch hinterfragt, wie sie erlebt worden sind. Und jetzt braucht man eben Anknüpfungspunkte und eigentlich erst in den 90er Jahren greift man verstärkt auf die Rede von Weizsäcker nochmal zurück und sagt, ja, der Weizsäcker hat ja damals schon von der Befreiung gesprochen, quasi das, da hat man schon gesehen, dass wir da eine neue Generation sind. Und jetzt bezieht man sich eben auf diese Weizsäcker-Rede und vergisst aufgrund von einfach schlicht und ergreifend historischer Inkompetenz, dass das Ganze zu dem Zeitpunkt schon eine 40-jährige Vorgeschichte hatte. Aber trotzdem ist der 8. Mai seitdem ein fester Gedenktag. Das ist etwas, was ich wichtig finde. Aber ich würde auch wichtig finden, dass man am 8. Mai 1945 eben nicht nur fragt, was ist einem da in der Region passiert, sondern am 8x45 sollte man fragen immer, was hat eigentlich zum 8x45 geführt? Nicht, was haben wir seitdem erreicht, das kann man auch tun, aber was hat zum 8x45 geführt? Und da hatte ich in meiner eigenen Heimatstadt Neuburg an der Donau ein schönes Beispiel, als nämlich ein ehemaliger Archivleiter das genutzt hat, um darauf zu verweisen, dass in Neuburg die ersten Deportationen von Regimegegnern stattgefunden haben. Um das als Anlass zu nehmen, sich dem zu stellen.
Damit schwingt ja auch immer mit, und das ist ja auch eine der Themen, die Weizsäcker in seiner Rede angesprochen hat, die Frage, wer war denn Opfer des nationalsozialistischen Regimes? Und da macht er ja so eine Dichotomie auf. Einerseits nennt er die direkten Opfer auch mit Sinti und Roma und Zwangsarbeitenden, welche, die jenseits der Juden und dem Holocaust auch zumindest in den ersten Jahren, Jahrzehnten eher so außerhalb des Blicks der Forschung und vielleicht auch der öffentlichen Wahrnehmung waren. Andererseits, da sind wir bei dem Thema Luftkrieg, was du am Anfang auch schon angesprochen hast, und auch verfolgte Deutsche, er stellt ja auch viele Deutsche als Opfer des Nationalsozialismus dar.
Das ist richtig, und es ist ja auch grundsätzlich legitim. Die Diskussion, waren die deutschen Opfer? Es ist ja oft erst nach 2000 in den Medien durch Kriegsfilme, durch Der Untergang oder auch durch die Mehrteiler Unsere Mütter, Unsere Väter durch die Medien gegangen, entdecken nun die Deutschen sich als Opfer, oder auch eine Neuverfilmung des Untergangs der Wilhelm Gustloff. Wir wollen sich jetzt, oder die Bombardierung von Dresden, gibt es einen Film, da entdecken sich jetzt die Deutschen als Opfer. Es ist durchaus auch legitim, darauf zu verweisen, dass die Deutschen unter dem Regime selber gelitten haben. Das ist etwas, was ich nicht absprechen möchte. Und auch, na ja, das ist richtig, dass du das nochmal betonst, der Verweis auf die verfolgten Minderheiten, die bis zu dem Zeitpunkt weniger im kollektiven Gedächtnis waren. Wobei gerade Bergen-Belsen von 19, die Veranstaltung von 1955 schon ein Zeichen war, dass man verfolgten unterschiedlicher Gruppierungen, nicht nur Juden, auch denen gedacht hat. Es gab auch Anfang der 60er Jahre eine große Ausstellung über jüdisches Leben am Rhein. Und ja, da hat es leider Gottes in der Zeit auch Anschläge gegeben. Der Nationalsozialismus war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich in vielen Köpfen noch präsent, auch wenn er so offen nicht geäußert worden ist. Das ist definitiv richtig. Die Diskussion um die eigenen Opfer ist etwas, was 1945 natürlich dominiert hat zunächst in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es ist wichtig, dass sich die Leute damals erstmal ihrer eigenen Rolle gewahr werden. Es darf halt nur nicht auf diesem Niveau stehen bleiben. Und was mir noch einfällt, Erinnerungstage, man hat sehr wohl auch an Ereignisse wie den 20. Juli erinnert. Natürlich auch mit einem gewissen Nationalstolz, wenn man es in Anführungszeichen, weil man zeigen wollte, es gab auch gute deutsche Offiziere, die dagegen waren. Diese Ereignisse haben, wie die in der Bevölkerung, wie das Ganze, da hat der Historiker oder die Historikerin ein Quellenproblem, weil ganz schwer zu sagen ist, wie diese ganze Sache in der Bevölkerung wahrgenommen worden ist, beziehungsweise ob überhaupt diese Diskussion in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Bevölkerung erreicht hat. Es gibt allerdings im Nachlass von Theodor Heuss ein Schreiben, das witzigerweise aus Österreich war. Er müsse die Filme über Stauffenberg, 1954 waren zwei Filme über Stauffenberg, die ein bisschen in Konkurrenz standen, die gedreht wurden und die in die Kinos gekommen sind, die müsse er als deutsches Staatsoberhaupt die Aufführung verhindern, weil der war ein Volksverräter gewesen. Und Heuss hat ihm dann eben geantwortet, das Konzept gibt es, wo er dann schreibt, also für ihn war der größte Verräter immer noch Adolf Hitler. Das sind einzelne Rückmeldungen, die dann kommen. Aber was, wie gesagt, ein Quellenproblem ist, wie sehr das in die Masse getragen worden ist, selbst bei den Opfern, wie sehr die das rezipiert haben, da fehlen mir die Quellen. Aber was gut ist, dass 1995 auch in einem nie dagewesenen Weise die Opfer integriert worden sind. Und dass, wenn wir heute gedenken an das Kriegsende oder die Befreiung der Lager, es ein Konsens ist, die Opfer aller Gruppen und mittlerweile auch die Homosexuellen zu integrieren. Die Homosexuellen sind eine Gruppe, die erst wesentlich später im kollektiven Gedächtnis dazugekommen ist. Also ich glaube, erst Anfang der 2000er werden die auch stärker in die Erinnerungskultur an deren Leid erinnert, wenn man an den 8. Mai gedenkt, wenn man alle Bevölkerungsgruppen integriert. Ja. Denn in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde natürlich erinnert, was es halt nun mal auch gab, dass Besatzungsmächte halt auch Frauen vergewaltigt haben. Das ist ein Punkt, der zeigt, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, sondern wie Sönke Neitzel das gesagt hat, es gibt ganz, ganz, ganz viele Grauzonen. Aber es ist kein Geschichtsrevisionismus, wenn man an die deutschen Opfer erinnert. Man muss es nur immer kontextualisieren. Und das hat mir bei der Weizsäcker-Rede ein Stück weit gefehlt. Es gibt zwar den Vorwurf, dass kommt immer bei Heuss, der Held, der hat ja dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt, der hat sich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und das würde ich doch durchaus verneinen. Der Heuss wollte nur die Deutschen nicht überfrachten, sondern es sollte eine vorsichtige, beginnende, pädagogische Aufarbeitung dessen sein, was Deutsche ein Verbrechen begangen hatten.
Jetzt sind wir von Weizsäckers Rede schon weiter entfernt, als das Kriegsende von Weizsäcker entfernt war. Das heißt, das können wir jetzt zumindest als eine Art von Mittelpunkt zum Kriegsende sehen und uns fragen, wie hat sich denn, du hast es ja auch schon angerissen, mit nach Wiedervereinigung in den 1990ern, das Sprechen und Nachdenken über den 8. Mai in den letzten 40 Jahren gewandelt? Und auch, was ist gleich geblieben?
Gleich geblieben ist auf jeden Fall die Sache, dass man den 8. Mai 45 heute eben, wie gesagt, als Tag der Befreiung sieht. Was stärker geworden ist auch, dass man die europäische Integration hervorhebt. Der Erhard hat noch gesagt, wir danken den Alliierten dafür, denn meint er natürlich nur die Westalliierten, dafür, dass man uns gut danach behandelt hat. Heute sehen wir das Ganze immer als europäischen Gedanken. Was heute die Erinnerung an den 8. Mai tatsächlich vor eine größere Herausforderung stellt, ist, wie sich die deutsche Gesellschaft oder die Gesellschaft, die Zusammensetzung der Bundesrepublik durch Migration geändert hat. 1985 war nicht nur der Krieg noch nicht so lange her, sondern es lebten in Deutschland mehrheitlich Menschen, die in irgendeiner Form eine Familiengeschichte hatten, die durch den Zweiten Weltkrieg geprägt war. Wir haben heute eine Gesellschaft, die ethnisch, kulturell extrem aufgesplittert ist. Und es gibt viele Menschen, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, die überhaupt zu diesen Themen gar keinen Bezug mehr haben. Es ist heute vielleicht sogar eine größere Herausforderung, an den 8. Mai zu erinnern oder die gesamte Gesellschaft zu bewegen, sich damit auseinanderzusetzen, als es früher ist, weil wir eine so heterogenere Gesellschaft haben, als es noch in den unmittelbaren Nachkriegsjahren war. Wie sich dadurch die Erinnerung an den 8. Mai entwickelt, das ist für die Zukunft gesehen schwer zu sagen, ob der 8. Mai vielleicht dadurch tatsächlich an gesellschaftlicher Bedeutung ja verliert. Es gibt politische Entwicklungen in Europa, in Deutschland, die man natürlich, es entstehen neue Parteien, alte Parteien kriegen weniger Stimmen, die man nutzt oder vernutzen möchte, um den 8. Mai stärker in Erinnerung zu rufen. Ich muss aber wirklich sagen, es ist für mich als Historiker sehr, sehr schwer belastbar herauszufinden, ob mit dieser Form der Erinnerung tatsächlich was erreicht wird. Das ist keine Kritik, im Gottes Willen. Ich will niemanden verbieten, an den 8. Mai zu erinnern. Aber gerade in unserer heutigen Gesellschaft kann ich ganz schwer sagen, ob der 8. Mai nun in einem politischen engen Kreis stattfindet und in der Bevölkerung kaum mehr vorhanden ist. Ich kann nur das aus mehreren Städten in Bayern sagen. Wir hatten letztes Jahr den 80. Jahrestag und in vielen Städten war es bei den öffentlichen Gedenkveranstaltungen so wenig Teilnehmer wie nie zuvor. Und was man sich freuen würde, dass aus verschiedenen Familien, mit verschiedenen Familiengeschichten Leute zusammenkommen, habe ich auch nicht erlebt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, bei der Veranstaltung, wo ich mit dabei war, in meiner Heimatstadt, böse gesagt, es war ein Treffen der alten weißen Männer und Frauen. Es hat nicht die Jugend erreicht und es hat auch nicht in die Zuwanderungsgeschichte der deutschen Gesellschaft hineingestrahlt.
Trotzdem sind diese runden Feiertage ja auch immer noch Gründe für die große Politik, da nochmal grundlegende Reden zu halten und da etwas zu kommunizieren, was man ja mit Fug und Recht ja als so die offizielle Idee der Erinnerungskultur und des Selbstverständnisses ja auch der Bundesrepublik Deutschland darstellen kann. Hast du Schlaglichter, die man werfen kann auf die großen Reden, die dann von Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Kanzlerinnen 2005, 2015, 2025 zu den ganz runden Jahrestagen gehalten wurden?
Schlaglicht würde mir natürlich jetzt nur einfallen, dass gerade der 80. Jahrestag genutzt worden ist. Man habe als Lehre aus der Geschichte gezogen, dass man nun auf der Seite der Ukraine stehen müsste. Ich habe mir angeschaut, die Reden 2005, 2010, 2015, da muss ich sagen, nach 95, gut, die Homosexuellen und die marginalisierten Gruppen, oder die man in der Erinnerungskultur marginalisiert hat, die geraten etwas stärker ins Gedächtnis. Aber eine große Neuerzählung ist meiner Meinung nach nicht wirklich Erfolg, mit Ausnahme jetzt eben 2025, wo auch auf regionaler Ebene der 8. Mai 1945 als Beleg genutzt worden ist, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehen müsse. Das ist etwas, was in diese Erinnerung integriert worden ist, was aber nicht ein Spezifikum des 8. Mai ist. Der aktuelle Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 2023 auch eine Rede in der Pauskirche gehalten, wo er als eine Lehre der Pauskirche gezogen hat, man müsse an der Seite der Ukraine stehen. Also das wird relativ oft mit reingebracht. Aber dass man jetzt eine große Neuerzählung begonnen hat, mit Ausnahme dieses Aspekts, das wäre mir jetzt in der Form nicht aufgefallen.
Das klingt irgendwie so, als ob die Erinnerungskultur in Bezug auf den 8. Mai ein bisschen stagniert.
Das ist definitiv so. Sie stagniert und man muss sich halt fragen, wie wir in unserer heutigen komplexen Gesellschaft sie neu legitimieren kann. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Was ich sehr gut fand, in Dachau hat man zum Beispiel Begegnungen gemacht von deutschen, jüdischen oder anderen Familien, Kindern aus internationaler Geschichte, wo man gemeinsam Erinnerungen aufarbeitet, wo man die Tag der Befragung genutzt hat, um gemeinsame Veranstaltungen zu machen, um gemeinsam Geschichten von Verfolgten aufzuarbeiten. Das ist ein Versuch auf der regionalen Ebene. Und das ist was, wo man meiner Meinung nach im Moment noch am 8. Mai am meisten erreichen kann, indem man ihn zu einem Tag von Begegnungen macht. Wie weit man damit Leute erreicht, die extremistische Weltbilder haben, das ist natürlich immer fraglich. Aber ich sage, wenn man es gerade bei Kindern und Jugendlichen versucht, ohne dass sie überhaupt in eine extremistische Schiene geraten, da hat man vielleicht noch eine Chance, Leute zu erreichen. Und was meiner Meinung nach auch wichtig wäre, dass man es nicht mit erhobenem Zeigefinger macht. Wir haben heute Leute, das sind ja Kinder, die sind ja, selbst wenn die Familien in Deutschland gelebt haben, das sind ja Ur- oder Ururenkel schon da. Man kann mit denen jetzt nicht die Vorwürfe herkommen, wie man es in der unmittelbaren Nachkriegszeit vielleicht gekonnt hätte, sondern man muss dann wirklich sagen, unabhängig davon, von der Herkunft der Familie, ein gemeinsames Aufarbeiten, ein gemeinsames Zusammentun, dafür kann der 8. Mai ein Anlass sein. Ob es dem Zusammenleben dient, eben, dass irgendwelche offiziellen Reden gehalten werden, die kaum mehr liest oder wo kaum mehr zuhört, da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Ich denke, wenn man ihn als Begegnung von Jugendlichen, also internationaler Tag der Begegnung von Jugendlichen als Anlass nimmt, was man aber nicht den 8. Mai braucht, das kann man auch so oft genug machen, das wäre etwas, wo man dem Ganzen neuen Sinn geben könnte. Aber auch ich kann nicht sagen, wie viele Leute man dann im Endeffekt wirklich erreicht. Aber ja, es stagniert, weil einfach der Tag zu weit zurückliegt. Und das ist etwas ganz Normales, dass sich Erinnerungskultur immer ändert und neu entdeckt wird. Und weil auch ganz entscheidend die Zeitzeugen fehlen. Wir können heute mehrheitlich nur mehr gedenken. Wenn man heute noch Leute fragt, die damals Kinder waren. Und da muss ich, das ist vielleicht noch ein Aspekt, was mir in mehreren Zeitungen letztes Jahr aufgefallen ist. Man fragt Kinder, die den 8. Mai erlebt haben, die dann sagen, ja, an dem Tag, oder in der Mehrheit geht es dann wiederum um den Tag, wo die Alliierten eine bestimmte Ortschaft besetzt haben. Und diese Kinder, die erzählen dann, ja, da waren wir im Keller gesessen und dann durften wir raus und dann hat man von den Amerikanern irgendwas geschenkt bekommen und so weiter. Und diese Form der Erinnerung, es ist einerseits auch wichtig, dass man diese Erlebnisse festhält, aber sie ist andererseits auch ein Ausdruck der Endproblematisierung, weil diese Kinder, wenn da jemand 8 Jahre alt war, wenn man zurückrechnet, das sind Leute, die 1937 oder was, oder in den 30ern, also die nie etwas anderes kannten wie Hitler, die in der Zeit geboren worden sind, das ist eine Generation, die unschuldig ist. Solche Themen kann man aufgreifen in der Tagespresse, weil Kinder dann als Unschuldige das Ganze erlebt haben. Das ist etwas, was keine alten Wunden mehr aufreißt. Ich stelle aber fest, wenn man wirklich mal fragt, hey, was ist denn bei euch in der Region passiert, dass es zum 8. Mai 1945 gekommen ist? Da reißt man sehr wohl Wunden auf, da stellt man dann, hört man dann, ja, meine Leute waren nicht in der Partei, ja, kann man aber belegen, dass sie in der Partei waren, weil es die Karteikarten Gott sei Dank gibt. Vielleicht müssen wir etwas weniger weg von fixen Gedenktagen und etwas mehr auf die gesellschaftliche Aufarbeitung und die Kommunikation hin.
Für so einen Begegnungstag, einen Tag des gemeinsamen über Geschichte und Erinnerung sprechen, wäre es ja auch nicht verkehrt, vielleicht da die Zeit einzuräumen. Findest du, dass der 8. Mai ein Feiertag oder wenn dieser Tag wegen des Wortes Feiern ein bisschen zu radikal ist, ein freier Tag, ein schul- und arbeitsfreier Tag sein sollte?
Nein, ich denke, dass es mit dem Tag als frei zu geben, dass das dem Ereignis, glaube ich, nicht gerecht werden wird. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, da antworte ich jetzt nicht als Historiker, sondern als Mensch. Ich denke, das wäre vor den Opfern dann jetzt den heutigen Leuten einen Tag zu geben, dass sie frei haben. Ich glaube, damit erreicht man weniger. Wenn, dann würde ich eher sagen, dass man den 8. Mai gerade an Schulen als gesonderten Tag für Veranstaltungen nehmen soll, um Sachen aufzuarbeiten, vor allem vielleicht auch mit Vereinen, mit regionalen Geschichtsvereinen, aber auch mit wissenschaftlicher Begleitung, dass man da einen Tag nehmen sollte, wo man eine Veranstaltung macht. Ich kann mich erinnern, wir hatten in meiner Schulzeit 1995 zum Beispiel in der Zeit einen sogenannten Europatag. Das heißt, wir hatten einen Tag in der Schule, wo jede Klasse ein anderes Land vorstellen konnte. Ich habe übrigens damals Schweden gehabt, in meiner Klasse. Und sowas könnte man machen, aber frei, das würde ich jetzt als dem Opfern gegenüber unpassend werten. Wie gesagt, ich denke, dass man von den fixen Tagen zu einem kontinuierlichen geschichtlichen Bewusstsein hin muss. Ich habe selber 1,5 Jahre am Haus der Frauengeschichte in Bonn gearbeitet. Das war ein deutsch-französisches Projekt. Da hatten wir eine französische Schüler und auch deutsche Schulklassen. Mit denen haben wir gemeinsam eine Ausstellung erarbeitet, also Schüler für Schüler quasi, die ging über deutsche und französische Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und die jetzt Haswander-Ausstellung hier geht, jetzt unlängst ist sie in München eröffnet worden. Und da muss ich sagen, solche Projekte, wo man länger zusammenarbeitet, wo man außerhalb des Klassenunterrichts selber die eigene Geschichte entdecken kann, miteinander mit Deutsch und Franzose, wo es völlig wurscht ist, ob man Deutsch oder Franzose ist, wo es nicht mal sich als deutsches Kind sich besonders ja schuldig fühlen muss, weil es von Deutschen ausging, sondern es ist, das Gemeinsame ist, deutsche und französische Schüler sind gemeinsam für Demokratie und arbeiten gemeinsam die faschistische Diktatur auf. Wir stehen heute auf einer gemeinsamen demokratischen Seite. Mit solchen langfristigen Sachen erreicht man vielleicht mehr als mit fixen Tagen mit Reden zu fixen Gedenktagen. Dass die Politik sich dazu auch immer stellen muss, das ist klar, das ist das politische System, das sei ihnen vergönnt, aber es darf, also damit erreichen tut man mit gemeinsamen Projekten wesentlich mehr. Und ich kann ja auch nicht sagen, wie sehr manche Rede auch eine Trotzreaktion hervorgerufen hat. Ja, also es wird behauptet, dass dann die Rede von Weizsäcker in Teilen der Gesellschaft eine Renationalisierung, also eine Art Beleidigtsein hervorgerufen hat, weil er von einer Befreiung gesprochen hat. Muss ich ehrlich sagen, kann sein, fehlen mir aber auch da die Daten, weil Befreiung auch schon vorher gefallen ist und also es entsteht mittlerweile auch ein gewisser Mythos um den 8. Mai, um die Erinnerung an den 8. Mai, wo ich sage, das ist jetzt ein Forschungsgegenstand, aber das gesellschaftliche Miteinander wird dadurch jetzt nicht besser.
Ich habe zum Abschluss noch für diese Folge ja auch eine Studie gefunden von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft der EVZ, wo gefragt wurde, was vom 8. Mai so gehalten wird und wie man zu verschiedenen Begriffen steht. Und bei aller Sorge um unsere Demokratie und dem Erstarken vor allem rechtsextremistischer Kräfte, die meisten Leute sehen den 8. Mai immer noch eher als einen Tag von Befreiung und Neuanfang und die wenigsten verbinden es mit Kapitulation und Niederlage, also diesem eher, sagen wir mal, dem nationalistisch zugewandten und sagen, es wäre schon schwierig, wenn jetzt auch, obwohl das Ganze jetzt 80 bis 90 Jahre her ist, die Erinnerung an den Nationalsozialismus verschwinden würde. Also alles ist noch nicht verloren, was die Erinnerung an den 8. Mai und das darüber nachdenken angeht.
wollte ich auch gar nicht sagen, dass die Erinnerung verloren ist. Und die, das Ergebnis, dass die Leute das so empfinden, ist gut. Wobei ich eben sagen würde, ja, der 8. Mai hat ermöglicht, dass Freiheit aufgebaut werden konnte. Und wenn das im kollektiven Gedächtnis der Mehrheit der Deutschen präsent ist, dann finde ich das gut. Und ich denke auch, trotz mancher Befürchtungen, die geäußert werden, der Götz Ali hat letztens ein Buch geschrieben, wie konnte das geschehen? Und ich teile eben seine Meinung, trotz aller Ängste, die geäußert werden und mancher doch recht bizarren Horrorszenarien über unsere Demokratie, die an die Wand geworfen werden. Ich bin davon überzeugt, dass unser demokratisches System gefestigt ist. Wir haben unsere Lehren gezogen aus diesen nationalsozialistischen Jahren und ich bin optimistisch, dass wir nicht Angst haben müssen, wie das teilweise in Diskussionsrunden im Fernsehen offen geäußert wird, dass wir, wenn wir alt sind, wenn wir, du und ich, dann im Seniorenheim nebeneinander hocken, dass wir dann in einer Diktatur leben. Ja, die Angst habe ich definitiv nicht und ich würde auch wirklich mal, das wäre mir wichtig und das wäre für mich auch der 8. Mai, auch da kann dann anders sein, zu sagen, hey, wir haben heute ein demokratisches System, wir haben auch eine Lehre gezogen, die man nach dem Krieg gemacht hat, auf die wir froh sind, und zwar Bonn ist nicht Weimar, weil für die Generation der politisch Aktiven nach 45 war klar, auch wenn man so etwas wie Hitler verhindern muss, dann muss man auch dafür sorgen, dass nie mehr die verfassungsrechtlich schwierigen Situationen von Weimar entstehen. Und was man dann im Parlamentarischen Rat zusammen beschlossen hat, hat die Kraft, auch politische Parteien zu integrieren und hat auch die Möglichkeit, gewisse Meinungen, die für viele unangenehm sind, aber das System ist stark genug, dass es aushält. Und das wäre vielleicht für mich auch ein Grund, wo man am 8. Mai erinnern könnte, hey, wir haben etwas, wir haben eine starke Demokratie. Und wie gesagt, die Ergebnisse freuen mich, dass man dem Nationalsozialismus selber gedenkt, ja, absolut, dazu gehört die, aber dazu gehören für mich zum Beispiel andere Gedenktage, die eher wichtig wären. Das ist die Pogromnacht zum Beispiel, wo man auch sehen hat können, was passiert. Man kann auch frühe Tage gedenken, Anfang der NS-Machtfestigung, wo man bereits sehen konnte, worin das Regime hinausläuft. Das ist auch etwas, wo ich sage, das könnte man mal ins kollektive Gedächtnis rufen, dass viele glauben, es hätte so eine Zeit gegeben, die Anfangsjahre des Regimes, wo Hitler angeblich gewisse Erfolge gehabt hätte und dann sei das erst später so radikalisiert. Nee, dass man auch in Erinnerung ruft, dass das Regime schon mit der Reichstagsbrandverordnung brutal gegen die eigene Bevölkerung losgegangen ist. Oder was ich auch Studierenden mal erklärt habe, Leute, es herrscht bis heute die Meinung, ja, was die mit den Juden gemacht haben, das war nicht gut, aber er hat ja wirtschaftlich Erfolg gehabt. Und da sage ich, nee, der NS-Staat hat nie mehr, selbst in dem Zentrum der sogenannten Wirtschaftswunders, dass er dann 36 ungefähr seinen Zenit hatte, selbst in den besten, wirtschaftlich stärksten Jahren des Dritten Reiches hatte man nie das Durchschnittseinkommen, die wirtschaftliche Stärke, die man noch 1928 in der Weimarer Republik hatte. Ja? Mit solchen Mythen aufzuräumen, das finde ich sinnvoller.